Liebe Geschwister, ich habe es schon angekündigt, wir wollen heute etwas noch erzählen von der Konferenz, auf der wir waren. Wir waren in Braunschweig auf einer Leiterschaftskonferenz, ich weiß gar nicht, 600 Leiter waren es oder so, aus allen Gemeinden unseres Bundes, nicht aus allen, aber aus vielen Gemeinden unseres Bundes. Und wir sind dieses Jahr als Älteste gemeinsam hingefahren. Christian hat uns noch begleitet, jetzt ist er schon rausgegangen. Das Thema war weiter Raum. Weiter Raum, in Anlehnung an den Psalm 18, wo David Gott anbetet und davon spricht, wie er ihn aus der Enge in die Weite geführt hat. Wie das auf so einer Konferenz ist, man kriegt eine Menge Impulse. Und wir haben uns gedacht, ein bisschen davon wollen wir euch heute weitergeben. Der Mike ist jetzt heute krank geworden. Der Matthias ist gleich weiter in Urlaub gefahren. Bleiben übrig ich und Günther. Günther und ich, aber da ich jetzt anfange. Und da wollen wir euch also etwas weitergeben von so einzelnen Impulsen, die uns erreicht haben. Und ich möchte anfangen. Am Donnerstagnachmittag gab es einen Workshop über Enge und Weite in der Gemeinde. Ich bin Gemeindeleiter, da ist das Thema Gemeinde für mich sehr nah. Wie stellen wir uns eine Gemeinde vor, die in die Weite geführt ist, so in eine geistliche Weite? Wie stellen wir uns eine Gemeinde vor, die so richtig gesund ist, die so unser Traum von Gemeinde ist? Malt euch mal so ein Bild. Was habt ihr für ein Bild von einer Traumgemeinde? Was geht da jetzt vor euren Augen vor? Vielleicht so sagt sich so mancher Mensch, viele Mitarbeiter, alle machen mit. Und es gibt wenig Arbeit für den Einzelnen, so, weil alle mitmachen. Alle kommen pünktlich zum Gottesdienst. Es ist Stille vor dem Gottesdienst. Alle sind ordentlich angezogen in der Gemeinde. Ja, für manche ist das vielleicht nicht die Traum, sondern Albtraumgemeinde. Aber also da kommen wir nicht so richtig zusammen, wenn wir auf dem Weg weitergehen. Gucken wir mal, was sind geistliche Aspekte von diesem Bild, von dieser Traumgemeinde? Ich habe so gedacht, alle leben als Versöhnte im Frieden miteinander. Wäre das nicht schön, wenn wir eine Gemeinde sind, wo wir alle versöhnt sind und jeder mit jedem kann und Frieden hat? Stellt euch vor, ihr kommt Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst und jeden Sonntag kommt von vorne hier ein Wort, was euch trifft wie ein Hammer, was euch umwälzt, was euer Leben beeinflusst, verändert, wo ihr spürt, Gottes Geist redet zu euch. Das wäre doch toll, wenn das in der Gemeinde immer so wäre. Manchmal haben wir es ja, aber immer, wäre doch schön. Stellt euch vor, Menschen bekehren sich. Jeden Monat 10 Leute, die sagen, ich gebe mein Leben Jesus. Stellt euch vor, wir wachsen. Nicht mehr ein Gottesdienst, sondern 3 jeden Sonntag, nacheinander. Wäre doch schön. Stellt euch vor, wir wären eine Gemeinde, wo die Herrlichkeit Gottes so richtig erfahrbar ist und vor allen Dingen in diese Stadt und in das Leben der Menschen um uns herum hinausstrahlt. Ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll, aber dass die Leute merken, hier ist Reich Gottes. Das wäre doch toll. Jetzt sehen wir aber auch unsere Gemeinde heute und sehen durchaus, da gibt es noch vielleicht ein bisschen Weg zu gehen. Wir sind vielleicht noch nicht so ganz in dieser Weite oder nicht in allen Dingen in dieser Weite. Was gibt uns also trotzdem Motivation, an dieser Gemeinde festzuhalten? Auch an dem, wo wir vielleicht sehen, Mensch, da menschelt es und es ist irgendwie alles nicht so einfach. Was motiviert uns für Gemeinde? Ich brauche jetzt mal Hilfe von den Technikern. Könnt ihr einen Bibelvers an die Wand werfen? Epheser 3, die Verse 10 bis 11. Haben wir behandelt in diesem Workshop und das war ein Vers, den habe ich so, also unter diesem Fokus noch nie gelesen. Epheser 3, 10 bis 11, ich lese mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hat Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Habt ihr das schon mal gelesen? Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt sollen durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Dieser Aspekt war für mich neu, so Gemeinde zu sehen. Ich habe immer Gemeinde gesehen als den Leib, ja, wo alle Glieder beieinander sind. Ich kenne Bilder von der Braut, wie sie in der Bibel beschrieben ist, Gemeinde als Familie, als Herde, alles sowas kannte ich. Aber dass wir ein Zeugnis der Tiefe und Weite der Weisheit Gottes sind, das war für mich neu. Was bedeutet das denn? Worin besteht denn diese Weisheit Gottes, die in uns der unsichtbaren Welt bekannt gemacht wird, die sichtbar wird? Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt sehen an unserer Gemeinde, hier in Oranienburg auch, dass Gott einen Weg gefunden hat, für ihn verlorene Menschen wieder zurückzugewinnen. Gott rettet seine Menschen. Gott rettet sein Volk und die Gemeinde ist der Beleg dafür. Gott hat einen Weg gefunden. Die Gemeinde, die ist voll von Sündern, aber nicht Sünder geblieben, sondern Sünder, denen vergeben wurde. Und das ist möglich durch die Weisheit Gottes. Gott hat einen Weg dazu gefunden. Gott vergibt durch seinen Sohn Jesus Christus alle deine Schuld. Wir gemeinsam sind der Beleg dafür. Als Gemeinde in Oranienburg sind wir eine Gemeinschaft von Sündern, denen vergeben wurde. Wir brauchen hier nicht hinter dem Berg halten mit unserem Hass, den wir vielleicht in uns tragen, mit unserem Geiz, mit unserem Neid, vielleicht unserem Ehebruch, mit unserem ganzen Zerbruch, den wir vielleicht schon über Jahre mit uns rumschleppen. All das darfst du vor Jesus aussprechen und es dir von ihm abnehmen lassen. Wir alle sind solche Menschen, die wir hier sitzen. Es ist nichts Ungewöhnliches. Lasst uns darin auch ehrlich voreinander sein. Nicht unser edles Leben, auch nicht unsere tollen Veranstaltungen, auch nicht unser leckerer Kaffee nach dem Gottesdienst sind der Beweis für die Weisheit Gottes. Nicht damit zeigen wir Gottes Weisheit vor der unsichtbaren Welt, sondern in der Fähigkeit, als Sünder, denen vergeben wurde, zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben mit dem Vater und miteinander. Das ist ein Beweis für die Weisheit Gottes hinein in die unsichtbare Welt. Und das ist für mich jetzt kein ferner Traum von Gemeinde, sondern das ist Realität, die wir hier erfahren können, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir so leben wollen. Das war ein Aspekt. Es gab 5 zum Thema Mein Traum von Gemeinde. Ich könnte noch einen zweiten sagen, aber du hast bestimmt noch ein paar andere mehr. Wir haben gesagt, 5 Minuten, ich glaube, so ungefähr war ich drin. Ich mache jetzt Schluss und Günther macht weiter mit einem weiteren Aspekt. Okay.
Ich habe mir gedacht, dass ich als erstes mal meinen Traum von Gemeinde weitergebe in einem Lied, das wir miteinander singen. 128, vielleicht findet ihr euch in diesem Traum ja auch teilweise wieder. Singt es mal, lasst es uns singen als Traum von Gemeinde. Feiern und loben heißt es, bitten und danken, leben für Gott aus Liebe zu ihm. Das war dann auch schon alles, was ich zu dem Thema Mein Traum von Gemeinde heute sagen will. Trotzdem wird das ein bisschen eine ungewöhnliche Predigt, weil ich zwar weiß, wie ich anfangen will, aber ich weiß noch nicht richtig, wie ich hier enden werde. Das ist so, wie sonst Pfingstpastoren predigen, aber ja. Wir hatten eine ziemlich dichte Konferenz. Dicht, das heißt, da war viel drin. Wir haben morgens um 9 Uhr angefangen und das Programm ging ohne Pause durch bis abends 21 Uhr. Aber was noch wesentlicher ist, dass es eine dichte Konferenz war, dass wir den Eindruck gewonnen haben, hier ist Gott dabei. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Was wir erlebt haben, das waren eigentlich 15 ganz normale Gottesdienste am Stück. Am Anfang gab es ein paar Ansagen, dann immer so eine halbe Stunde Lobpreis im Stehen, dann eine Stunde Predigt, noch ein paar prophetische Eindrücke und die Möglichkeit, sich segnen zu lassen oder für sich beten zu lassen am Schluss. Und vielleicht denken einige, boah, gut, dass ich da nicht dabei war. War das nicht schrecklich langweilig für euch? Ich bin eigentlich froh, wenn die 1,5 Stunden Gottesdienst hier bei uns zu Ende sind und jetzt 15 mal 2,5 Stunden brauche ich das. Ist das langweilig? Ich denke überhaupt nicht, wenn wir in einem Gottesdienst, in welchem Grade auch immer, von Gott so berührt werden, dass unser Herz brennt oder zittert, dann ist es nicht langweilig. Und ich denke, dass ich das für uns alle sagen kann, dass die wir dort waren, die Zeit vielleicht anstrengend war, weil wir haben uns dann nach 9 noch getroffen auf dem Zimmer vom Tobias und bis 12 Uhr noch ausgetauscht, bis 24 Uhr, was uns denn jetzt angesprochen hat und ausgewertet. Aber es war ganz sicher nicht langweilig. Und wir sind da hingefahren in dieser Hoffnung, oder dass wir dadurch auch eine Hilfe empfangen für die Vision, die wir für unsere Gemeinde haben. Dass wir als Leiter dieser Aufgabe nachkommen können, zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Wo soll es hingehen? Und an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, das wird ja schon gesagt, da sollte jetzt eigentlich der Mike als Ältester etwas sagen. Weil ja unser Gedanke war, jeder erzählt so, was ihn angesprochen hat. Und weil er jetzt nicht hier ist, deshalb muss ich jetzt länger reden. Oder ich darf, je nach Sichtweise. Ich weiß, dass Mike sagen wollte, er wollte etwas zum Gebet sagen, weil uns allen miteinander das Gebet dort neu wichtig geworden ist. Und wir dort schon gleich an einem Abend gesagt haben, wir wollen etwas verändern. Wir wollen jetzt Faszination Bibel 14-tägig im Wechsel anbieten, also einladen, im Wechsel mit Faszination Gebet. Also in alter Sprache Bibelstunde und Gebetstunde im Wechsel. Wobei, ja, wir werden mal sehen, wohin uns das führt. Mike wollte vor allem etwas sagen zu dem Thema heilenden Gebet, weil er selbst auch das heilende Gebet in Anspruch genommen hat. Ich denke, jetzt ist er krank, ja, was stimmt da nicht? Aber das ist kein Problem, denn er hat für was anderes beten lassen, für etwas mit seinem Zahn, jetzt hat er halb Erkältung bekommen. Das kann natürlich bei Gott passieren, dass er uns heilt in einem Bereich unseres Lebens und dann kommt natürlich trotzdem wieder was anderes dazu. Und er wollte das sagen zum Thema hörenden Gebet. Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass ich dadurch jetzt ein bisschen Platz habe und den auch nutze. Ich bin schon auf vielen Konferenzen gewesen und ich muss sagen, dass ich eigentlich immer irgendwie gesegnet nach Hause kam. Oft bin ich nach Hause gefahren mit einem Bündel von neuen Ideen und Anregungen, was ich besser machen könnte in meinem Leben mit neuem Schwung, ja, in die Beziehung mit Gott und was, wie ich Gemeinde besser bauen kann und einen Haufen Ideen für neue Aktionen, die wir starten können. Das war diesmal insofern anders, weil das Größte, was ich jetzt erlebt habe in Braunschweig und von dort mitgebracht habe, etwas ist, was, wenn ich das mal in den Worten meiner Tochter sagen darf, als sie mit 10 Jahren sich bekehrt hat, kam sie zu mir und hat gesagt, Papa, Gott hat mein Herz berührt. Und das habe ich in dieser Weise 35 Jahre nicht mehr erlebt. Wie kam das? Es wurden, ich habe ja schon gesagt, zwischendurch immer mal wieder kurze Prophetien und Eindrücke gesagt. Das war eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Das waren so ganz alltägliche Bilder. Was weiß ich, wie zum Beispiel jemand sieht ein Pferd und ein Mann will darauf aufsteigen. Und er findet nicht gleich den Steigbügel und er braucht Hilfe. Und dann sagt er, ja, jemand ist vielleicht hier, der will was Neues beginnen und braucht auch Hilfe. Ja, solche Dinge, die ich eigentlich alle auch schon wieder vergessen habe. Also nichts so Überirdisches oder so. Aber bei einer dieser prophetischen Bilder hatte ich den Eindruck, dass es irgendwie mir gelten könnte. Es sprach mich irgendwie an, aber nicht irgendwie konkret. Ja? Also ich dachte, ja, es war ja auch gar nicht spektakulär, weil er einfach gesehen hatte, Jesus, als der Löwe von Juda stirbt und steht wieder auf, wird beweint und steht wieder auf. Der Eindruck stammte von einem Studienkollegen von mir und nachher hatte ich den Eindruck, als dann Gebetszeit war, geh einfach hin und lass dich mal von ihm segnen, dass er für dich betet. Und ich bin dann hingegangen, habe nur kurz gesagt, ja, das Wort hat mich irgendwie angesprochen und bitte dich doch für meinen Dienst, wo ich den Eindruck habe, bin mit großen Träumen gestartet und wie viel hat sich davon auch verwirklicht oder eben auch nicht, dass es ja einfach um den Segen. Da war noch ein zweiter Bruder dabei, die haben dann 2-3 Minuten für mich gebetet, alles ganz normal, ist dann auch nichts passiert, ich bin normal ins Hotel gegangen. Das Problem ist nur, dass seitdem in mir Dinge passieren, die ich mir nicht erklären kann. Dass ich zum Teil neuen Mut, eine Kühnheit habe, die ich vorher nicht kenne, schwierige Dinge anzusprechen. Und dass es mich gestern am Vormittag, dass mir da bei dem Lobpreis ständig die Tränen kamen und an manchen anderen Stellen auch. Und das ist für mich irgendwie total schlimm eigentlich. Weil also meine Familie, die mich kennt, weiß, ich mag das gar nicht. Ich werde eher aggressiv, wenn jemand heult. Dann denke ich, das setzt mich unter Druck. Ich bin zu Hause so aufgewachsen. Ja, ein Mann, ein wahrer Indianer heult nicht. Ja, ja und... Und jetzt heule ich da rum, das passt nicht. Vielleicht denken ja auch einige, ach, das ist ja schön, wenn unser Pastor jetzt vom Heiligen Geist mal berührt wurde, vielleicht predigt er dann ja auch besser. Aber ich möchte da doch warnen, dass es nicht so einfach ist, wenn Gott wirklich das Steuer übernimmt, dann wissen wir nicht, wo wir landen werden. Was da am Ende rauskommt, denn es heißt auch in der Schrift, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und unser Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. Und vielleicht kann es sein, dass am Ende ein paar Leute sagen, hätte ich das mal bloß nicht gebetet. Tobias hat schon gesagt, unser Konferenzthema war weiter Raum. Gott will uns aus der Enge in den weiten Raum führen. Aber manchmal führt Gott uns da auch zuerst in eine Enge hinein, bevor es in den weiten Raum geht. Und in diesem Psalm, der ja Psalm 18, der von David ist, der erzählt ja von den Höhen und Tiefen von David, von seinen Kämpfen, von seinen Feinden. Und wie er dann am Ende aber dann sagt, dass er dennoch mit seinem Gott über Mauern springen kann. Es ging dann auch darum, was notwendig ist, um die Weite zu erleben, in die Gott uns führen will. Und dass es dazu notwendig ist, dass Gott uns von falschen Motiven reinigt. Und einer der Verkündiger sprach, das hat mich besonders angesprochen dabei, von Johannes dem Täufer. Ich denke, die meisten von uns hier werden Johannes den Täufer aus der Bibel kennen. Ich will mal trotzdem kurz seine Geschichte erzählen. Er war ja ein Prophet, ein begnadeter Mann Gottes. Aber aus menschlichen Gesichtspunkten hat er eigentlich alles verkehrt gemacht, wenn sein Ziel war, bei den Menschen, die er erreichen sollte, anzukommen mit seiner Predigt. Das fängt damit an, dass er nicht mal in Jerusalem, in der Hauptstadt war und dort gepredigt hat, sondern irgendwo weit draußen in der Wüste, wo kein Mensch ist. Und er war ja auch keine angenehme Erscheinung. So ein komischer Kauz mit Ziegenfell, wo die meisten sich ja auf den ersten Blick gedacht haben, das ist ja ein Irrer, aber doch kein Mann, dem man vertraut und auf den man gerne hört. Und Essmanieren hat er auch nicht gehabt. Heuschrecken mit wildem Honig. Ich dachte, das ist ja wie im Dschungelcamp. Die meisten sind froh, wahrscheinlich, wenn sie von Johannes nicht zum Mittagessen eingeladen werden. Und dann hat der Verkündiger gesagt, er stellt sich das so vor, dass da eine Karamellkarawane in der Nähe vorbeikommt und denkt, ja, hört ihr das auch? Da schreit ja einer, braucht er Hilfe? Ja, und dann kommen sie näher und dann sehen sie, wie Johannes da die Zuhörer anschreit, ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrut, ja, was kommt ihr hierher? Und das Komische ist halt, dass sie nicht weglaufen, dass sie trotzdem gekommen sind, dass sie bleiben, dass sie sich sogar von ihm taufen lassen, dass sie umkehren zu Gott. Die äußeren Zeichen hätten dafür nicht gesprochen. Und ich bin ganz sicher, dass kein Gemeindeberater der Welt Johannes gesagt hätte, willst du ein erfolgreicher Pastor, Prediger werden, dann mach das so. Eigentlich war das doch wirklich eine peinliche Gestalt. Aber auch Jesus kam und heute wissen wir noch von Johannes. Jetzt braucht ihr keine Angst haben, ich habe mir jetzt nicht vor, zu Johannes dem Täufer zu werden, demnächst so zu predigen oder auszusehen. Der Grund, warum ich das erzähle, ist ein anderer, dass Johannes offensichtlich nicht darauf geachtet hat, wie er bei den Menschen ankommt, wie er rüberkommt. Und der Verkündiger sagte, das ist so ganz anders, als es bei ihm als junger Pastor war. Und wie es oft seinen Dienst behindert hat, dass er bei den Menschen ankommen wollte. Und an dieser Stelle habe ich gemerkt, dass ich davon auch betroffen bin. Ich möchte auch gerne, dass die Menschen, dass ihr gut von mir denkt. dass ihr mich mögt, wenn möglich, dass ihr mich sympathisch findet. Ich meine, das ist ja eigentlich auch gut, das will ja eigentlich jeder. Das Problem ist aber, dass ich das so sehr möchte, dass ich manchmal Dinge, die irgendwie schwierig sind, lieber nicht anspreche. Dass ich einfach Angst habe. Ich könnte missverstanden werden, vielleicht abgelehnt werden, die Sympathie verlieren. Gut, ich stehe nach dem Gottesdienst, nach der Predigt nicht hin und frage, hey, war ich gut? Ja. So, aber ich freue mich natürlich schon, wenn jemand kommt und sagt, du, das hat mir geholfen, ich habe da Gottes Reden zu mir gespürt. Und das ist auch nicht so, dass ich davon irgendwelche Ehre haben will, sondern ich weiß, wenn das so ist, und das ist jetzt nicht nur ein leeres Wort, dann ist das von Gott. Dann ist das nicht meins. Ja? Das ist nicht meine Frage, aber was ich eigentlich nicht will und was ich zu vermeiden versuche, dass ich dabei vielleicht schlecht rauskomme. Ja? Ich muss nicht als Held gefeiert werden, aber ich habe Angst, ich könnte mit dem, was da ist, mich vielleicht blamieren oder ja, irgendwie jedenfalls schlecht abschneiden. Die Bibel würde das ganz einfach vielleicht Menschenfurcht nennen. Aber es ist so. Gott hat sich das bei mir all die Jahre angesehen. Und ich denke, dass er im Moment dabei ist, das zu verändern, die Spreu vom Weizen zu trennen und wegzupusten. Zum Schluss habe ich noch ein Wort an uns Gemeinde hier. Ihr habt das sicher mitgekriegt, dass es endlich mit dem Fahrstuhlbau vorangeht. Draußen sind so Platten. Ja. In der letzten Woche wurde gebohrt, weil sie gucken, ob hier auf dem Grundstück noch Bomben liegen. Man hat nicht nur draußen gebohrt, falls ihr in den Keller geht, man hat unsere Bodenplatte durchbohrt an 12 Stellen. Das ist doch jetzt das schön, wenn wir Grundwasser hätten, schön reinbrieseln könnte, aber haben wir ja jetzt nicht hier. Und deshalb haben sich einige Geschwister auch gefragt, sinkt da jetzt der Wert unseres Hauses vielleicht, ja, wenn die da jetzt rumbohren? Und was passiert, falls wir doch noch irgendwas finden? Müssen wir dann ins Haus einräumen? Welche Kosten? Und dann kam der Gedanke auf, sollen wir vielleicht doch noch stoppen? Ja, ist das überhaupt dran? Und ich habe das schon ernst genommen, weil es ist ja nicht automatisch, dass etwas weitergehen muss, was wir mal angefangen haben. Und ich habe dann darüber auch gebetet und denke natürlich, dass wir nicht aufhören sollten und dass Gott uns aber dadurch etwas sagen will mit diesen Bohrungen. Weil, stellt euch mal vor, wir würden tatsächlich sagen, nee, wir wollen das jetzt nicht. Wollten wir wirklich damit leben, dass da unter uns vielleicht eine Bombe ist und warten auf den Tag, wo der Spätzünder, oder wie heißen diese, Langzeitzünder durchrostet und uns hier alles um die Ohren fliegt? Oder wäre das dann nicht gerade ein Segen, da früh heranzugehen und das zu entschärfen? Und ich sehe das für ein Bild für uns als Gemeinde, dass Gott vor Jahren hier ja schon mal eine Bombensuche durchgeführt hat und da einiges bereinigt wurde, aber dass er jetzt noch einmal tiefer bohrt. Jetzt bohren die 8 Meter tief, das konnten die damals nicht, haben sie neue Technik. Jetzt geht es noch mal genauer. Und wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der hier irgendwelche Leichen im Keller hat und Gott will die hervorholen und uns reinigen. Man kann nicht auf eine Konferenz fahren und den Segen, den man dort erlebt hat, so einfach mitbringen, so einfach mitnehmen, in die Tasche stecken. Das haben sicher viele schon erlebt, die irgendwo waren und dachten, das war ein tolles Erlebnis und dann fährt man halt wieder nach Hause. Aber vielleicht ist ja in einigen von euch hier doch diese Sehnsucht auch nach Erneuerung und nach einer neuen Weite, in die Gott uns hineinführen will. Aber ich möchte nochmal sagen, dass ich sage, doch Vorsicht. Es ist gefährlich, in der Nähe des Heiligen Gottes zu sein. Und es könnte wie beim Zahnarzt werden, wenn der bohrt, um die faulen Stellen rauszuholen, dass das auch wehtut. Und dass wir wirklich, und dass ich auch wirklich nicht weiß, wo das enden wird. Ein kleines bisschen haben wir dort schon angefangen, an einem Abend etwas angesprochen und da sind auch Tränen geflossen. Was wollen wir behalten von dieser Konferenz? Vielleicht ein neuer Traum von Gemeinde in uns? Die Gleichgültigkeit aufzugeben? Und zu sagen, was Gott willst du eigentlich mit uns und mit mir hier in der Gemeinde? Was wir sicher nehmen, ist der Wechsel von Faszination Bibel und Faszination Gebet. Was wir auch wissen müssen, ist, dass wenn Gott an Steuer geht, wir die Kontrolle verlieren. Und dass es wehtun kann, wenn er an die wunden Punkte unseres Lebens geht. Aber dass es keinen anderen Weg gibt, um in den weiten Raum zu kommen. Ich schließe einfach mit ein paar Worten Gottes zum Schluss. Lukas 18, Vers 17, 8, Vers 17. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll. Auch nichts geheim, was nicht bekannt werden und an dem Tag kommen soll. Sagt Jesus nach dem Gleichnis vom Sämann. 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Apostelgeschichte 5, Vers 38. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Und als letztes 1. Petrus 1, Vers 22. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb. Aus reinem Herzen. Gebe Gott, dass wir den weiten Raum betreten. Amen. Amen.